Ich konnte mich nie damit identifizieren. Ich habe immer gemerkt, so, hey, wir sind Headhunter, aber ich will einen Marktplatz bauen. Und dann haben wir 2021, haben Nikolai und ich, Co-Geschäftsführer, Co-Founder verantwortet, Tech und Product, haben gesagt, so, hey, wir gehen alles auf Marktplatz. Und das war dann auch wirklich so der Durchbruch für uns, wo wir dann angefangen haben, 2021, wir haben natürlich, war Corona ein einschneidendes Erlebnis, Zahlen gingen runter und wir uns nochmal irgendwie stille Kämmerlein gesetzt und gesagt, was wollen wir machen, wie wollen wir weitermachen.
Wart ihr da schon profitabel?
Nein. Wir haben da leicht Geld geburnt und haben dann den kompletten Shift gemacht auf ein Marktplatzmodell und seitdem sind wir wirklich vom Erfolg verwöhnt, gerade auch die letzten 2 Jahre, wo der Markt toll. Echt stark unter Wasser war.
Ich bin Christoph Bosek und du hörst Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Wir haben heute Christoph Zöller zu Gast. Er ist der Gründer von Instafo. Und Instafo ist eine wahnsinnig erfolgreiche Recruiting-Plattform mit einem Ansatz, der weitergeht, als einfach nur Jobanzeigen im Internet zu posten. Sie machen besseres Matching zwischen Kandidat und Job. Sie nutzen viel AI. Aber vor allen Dingen für Unternehmen haben sie eine viel fairere Abrechnung, denn die Unternehmen zahlen erst bei Erfolg. Sozusagen das Beste aus Jobboard und Headhunter zu einem Bruchteil der Kosten. Bevor wir Christoph begrüßen, möchte ich dich unbedingt versuchen, nach Hamburg zu locken. Und meine Argumente sind hoffentlich überzeugend. Denn am 6. und 7. Mai findet in Hamburg das OMR-Festival 2025 statt. Und neben einem atemberaubenden Festivalprogramm hat auch Vodafone eine atemberaubende Content-Partnerschaft auf die Beine gestellt. Inzwischen schon zum 4. Mal bespielt Vodafone einen absoluten Best-in-Class-Messestand voller Innovationen, Lösungen und Beispielen. Aber vor allem wird tolles Wissen auch in Form von Masterclasses geteilt. Und last but certainly not least gibt es auch noch die Red Stage in der B5 Vodafone Halle. Und hier werden Stars wie Professor Scott Galloway relevanten Fragen Rede und Antwort stehen und uns dabei helfen, aus aktuellen Entwicklungen die richtigen Entscheidungen abzuleiten. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich bin natürlich auch auf dem Stand und nehme gute Gespräche auf. Bis hoffentlich bald in Hamburg. Und jetzt Instafo CEO und Gründer Christoph Zöller.
Danke, Christoph, für die Einladung. Freue mich, hier zu sein.
Es fällt mir immer wahnsinnig schwer, wenn jemand so heißt wie ich, nicht irgendwelche Witze zu machen. Und so haben wir uns ja auch auf dem Gang eben, ne? Haben wir gleich gesagt, schöner Name. Aber eigentlich schon billig, dass man es nie schafft, sowas zu übersehen, ne? Solche Sachen nicht zu hören. Und gerade bei Christoph, das ist jetzt auch nicht so ein Name, der so wahnsinnig selten ist, fürchte ich. Wie viel hattest du in deiner Klasse? Wie viel Christophs?
Ich glaube, Christoph nur ein, teilweise Christoph Herr. Manche nennen mich dann auch irgendwie Christoph Herr. Und mich schreibt man mit PH, ich weiß nicht, ob Same. Du auch mit PH. Genau, also ich glaube, in meiner Stufe war nur noch ein Christoph Herr oder zwei Christoph.
Bei uns waren es, glaube ich, in der Klasse 3 und in der Stufe noch mehr. Okay. Das war schon ein bisschen unangenehm. Und in Amerika ist man immer Christopher.
Also ja, oder ich sagte immer Chris.
Ja, okay. Ja. Ja, das ist gar nicht so doof. Sehr gut. Das sage ich immer bei Starbucks. Schön, dass du hier bist. Wir können wahrscheinlich auch noch über andere Themen reden. Du hast Instafo mitgegründet. Ich habe beim ersten Anlauf immer Instafo gesagt. Und hast du gesagt, nee, Instafo ist falsch. Instafo. Was macht ihr?
Genau. Wir sind eine Recruiting-Plattform. Ich habe ganz einfach gesagt, so würde ich es meinem Opa erklären, weil der kennt auch Airbnb. Wir wollen das machen, was Airbnb im Ferienbereich macht, im Jobmarkt. Einen Marktplatz haben wir gebaut, eine Plattform, haben angefangen im Tech-Bereich, also für Tech-Jobs, bauen das mittlerweile weiter aus auf andere Job-Vertical, mittlerweile Sales, Jobs, Consulting, Projektmanagement, Marketing, haben jetzt ganz vor kurzem Finance gelauncht, also wie man sieht, alles noch in dem bekannten Bereich White-Collar, nennt man das in der Fachsprache, also qualifizierte Berufe, die im Vergleich jetzt zu Blue-Collar, wo du eher
Handwerker,
Pflegekräfte, die natürlich auch super wichtig sind, das soll gar nicht despektierlich klingen, aber im Fachjargon sagt man White-Collar versus Blue-Collar. Genau, wir sind aktuell in dem White-Collar-Bereich sehr stark unterwegs und haben aber das Ziel, mit Instafo eine ganzheitliche Plattform zu bauen, wo du am Ende vom Tag alle Jobs rüber findest. Und Marktplatz bedeutet, wir haben auf der einen Seite die Talente, also Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, wir sagen Talente, weil da müssen wir nicht gendern, ist einfacher für den Redefluss. Und auf der anderen Seite Unternehmen, die Stellen bei uns online stellen und dann können sie direkt in Kontakt treten mit den Talents und die Talente sehen aufgrund ihres Profils, welche Jobs passen zu mir und können dann direkt mit den Unternehmen in Kontakt treten.
Ja, aber Christoph, ich habe schon 2011 Stepstone beraten, gibt's doch schon, warum braucht's denn dann Instafo?
Den Trend, den wir gesehen haben, es gibt eine Evolution von einmal Jobboards, also einfach nur eine Anzeige im Internet, wo Resultate gelistet sind, hin zu einem ganzheitlichen Marktplatz, der end-to-end das ganze Thema abbildet. Und vor allen Dingen mit einem Fokus auf eine sehr, sehr gute User Experience, individuelle Angebote. Wir wollen auch dieses ganze Thema, wir wollen auch mit Instaff eine Love Brand bauen. Wir machen da auch viel auf Marketing-Sicht, dass wirklich auch wieder Spaß in dem ganzen Thema Jobwechsel mit dabei ist, weil schon alle, die wir fragen, also ich glaube StepStone und aber auch StepStone ist nur
Indeed, Monster.
Genau, da gibt es noch Indeed und Monster und andere große Stellenbörsen, die haben den Nachteil, dass die Bewerbungsjourney ist zum Beispiel nicht individualisiert. Ist egal, ob ich mich auf eine Pflegekraftstelle bewerbe oder auf eine Tech-Stelle als Software-Developer bewerbe, die Bewerbungsjourney ist die gleiche. Ich gebe, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will Frontend-Developer, also oder Softwareentwickler hier in Hamburg, dann finde ich eine Reihe von Ergebnissen und die sehen alle irgendwie gleich aus. Ich weiß gar nicht, was passt zu mir, das ist nicht individualisiert. Also eigentlich ist das das, was früher Zeitungen waren, ins Internet gebracht. Das ist nur aus einer User-Perspektive. Die Krux dahinter ist noch viel, viel größer und facettenreicher. Also zum Beispiel ein großer Punkt ist, was wir immer wieder hören von unseren Kunden, die sagen, hey, bei Stellenanzeigen kriege ich sehr viele unqualifizierte Bewerbungen und auch unqualifizierte Bewerbungen muss ich Arbeit reinstecken, muss den Personen absagen. Was wir mit Instaffo gebaut haben, ist eine viel, viel höhere Qualität auf die Bewerbungen, weil wir werden auch nur bezahlt, wenn eine Firma jemanden einstellt. Und dann kommt dann wieder, wir kennen das alles von Marktplätzen, sei es bei Amazon, sei es bei eBay, sei es bei Airbnb, wir zahlen bei der Transaktion. Bisher ist es bei einem StepStone und Indeed, dass du halt einfach zahlst pro Bewerbung, dementsprechend ist auch die Incentive der gesamten Organisation, geht halt auf die Bewerbung. Wir werden nur bezahlt bei einer Einstellung. Kannst du Instaffo kostenlos nutzen, wenn du niemanden einstellst, wirst du nie einen Euro zahlen.
War das einfach, das am Anfang vielleicht auch vor Investoren durchzusetzen? Also weil gerade damit nimmst du ja wahnsinnig viel Risiko auf dich und Unternehmen, die viel Risiko haben, hat man nicht so gern wie Unternehmen, die sehr einfach, sehr wenig Risiko haben, oder?
Wir haben mit dem Modell nicht angefangen, sondern wir haben mit dem Modell angefangen, wo die Unternehmen vorab Geld bezahlt haben und dann nur was für die Hiring-Gebühr. Und das lief auch ganz gut. Wir haben aber irgendwann gemerkt, so hey, eigentlich, wir wollen in einem Marktplatz immer möglichst viele Marktteilnehmer auf diesen Marktplatz bringen. Und dadurch, dass wir eine Hürde aufbauen über, hey, du musst Geld dafür zahlen, baust du limitierst du das? Und was wir gemerkt haben, dass du so eine gewisse adverse Selektion hast von Unternehmen, die sehr verzweifelt waren und Leute gesucht haben, sagen, hey, ich zahle dir jeden Preis vorneweg. In der Regel hast du da aber auch eine Korrelation mit einem unattraktiven Job. Sei es über Location, weil die nicht passt, sei es, weil das Gehalt nicht passt. Dann haben wir gesagt, so, hey, wir wollen aber auch die Firmen, die sagen, ich bekomme auch Bewerbungen, aber ich bin bereit, da passt vielleicht die Qualität nicht, ich muss da viel Arbeit reinstecken, aber ich bin nicht bereit, vorab in die Vorleistung zu gehen. Zeigt ihr doch erstmal, dass ihr euer Werteversprechen einlöst. Und dann wieder so, hey, wir wollen wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt bauen und ich glaube, das haben wir heute auch geschafft. Wir wollen exzellent sein auf der Produktseite und deswegen sagen wir, wenn du uns dafür nutzt, unser Werteversprechen, du wirst so jemand einstellen. Natürlich nicht für jeden Job, ja, weil es auch am Ende genauso wie das Beispiel, wenn du irgendwie wenn du eine super coole Wohnung in Hamburg hast, du hast aber irgendwie schlechte Fotos oder vermarktest die schlecht oder hast irgendwie das letzte Loch und nimmst einen hohen Preis, dann wirst du auch da wenn wir da nochmal den Airbnb-Vergleich machen, auch keine Gäste finden. Und natürlich ist es genauso auch im Jobmarkt, aber wir sagen, wir wollen erst Geld verdienen, wenn wir für dich einen Wert generiert haben und das ist am Ende vom Tag die Einstellung, weil niemand nimmt eine Stelle online, damit der Bewerbung bekommt.
Hast du für uns ein paar Insights, wie groß ist der Jobmarkt in Deutschland, wie viele Stellen werden im Jahr besetzt oder wie viel Umsatz hat so ein StepStone vielleicht, die sind ja einigermaßen gelistet?
Genau, also ein StepStone, die sind nicht gelistet, aber die machen Teil so nach Hörensagen 1 Milliarde Euro gesamt in der Gesamtgruppe und der größte Anteil ist noch in Deutschland, deswegen ich denke, die machen so 600, 700 Millionen Umsatz in Deutschland. Also der Jobmarkt ist einer der größten Märkte überhaupt, weil der geht ja auch, also wir haben den Vorteil, vielleicht kurz in der Preismeldung, 15% von dem Jahresbruttogehalt. Das heißt, wir sind natürlich teurer als eine einzige Stellenanzeige, aber eine einzige Stellenanzeige führt meistens auch nicht zu einer Besetzung und wir sind aber viel, viel günstiger als Headhunter. Das heißt, wir nehmen
Headhunter
halt
nehmen ungefähr
30%. Und wir nehmen halt Marktanteil von beiden Seiten mit weg und dementsprechend ist halt, ja, der Recruiting-Markt, da gibt es super viele Player, angefangen auch von Referral, also Mitarbeiter werben Mitarbeiter, über Headhunter, über StepStone und Co. Und das ist ein Milliardenmarkt allein in Deutschland, ja.
Als StepStone, glaube ich, von Springer gekauft wurde, da waren das zwei Teile, einmal so dieses Jobboard online und dann, glaube ich, noch eine HR-Software oder sowas. Ja, ich erzähle das jetzt wahnsinnig schlecht, weil mir fällt nur ein, dass ich das mal mit einem Ohr mitgehört habe. Und mir wurde gesagt, dass der Preis für das gesamte Ding waren irgendwie, I don't know, lass uns sagen, 140 Millionen oder sowas. Und dann wurde aber nach einem halben Jahr die Software-Variante für 110 Millionen oder sowas verkauft. Und dann hatte man für netto 30, 40 Millionen das Stepstone in der im Verlag. Und das ballert halt seit einer Dekade und mehr riesengroße EBITs raus.
Hören sagen über 50% EBITDA-Marge.
Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich ziemlich cool. Ich glaube, Grüße gehen raus an die Frau Dr. Ulrike Handel. Die hatte damals damit verhandelt. Hoffe ich, dass das stimmt. Ja, wenn ich das irgendwie mir falsch gemerkt habe, dann Entschuldigung an alle Beteiligten. Aber das ist schon eine unfassbar, unfassbar interessante Geschichte. Okay, toll. Das heißt, okay, jetzt habe ich verstanden, wie groß es ist. Hattest du schon, oder weißt du ungefähr, wie viele Jobs so besetzt werden
im Jahr? Nee, habe ich nicht irgendwie top of mind, weil ich glaube, es auch ganz viele, die werden über verschiedene Stellen besetzt. Ich meine, mit Sicherheit gibt es die Zahlen, aber ist im Millionenbereich. Ja.
Wie groß seid ihr inzwischen? 2017, glaube ich, gegründet?
Wir sind 2017 live gegangen, genau, sind am Anfang recht stark gewachsen, so, ich sag's immer so, Tech-Enabled Headhunter. Also wir haben mehr das gemacht, was ein Headhunter gemacht hat, Active Sourcing auf Xing damals noch, mittlerweile Xing da weniger Relevanz und LinkedIn.
Inzwischen ist das ja verjährt. Hattet ihr jemals attraktive Xing-Profile von Menschen, die es gar nicht gab?
Das glaube ich nicht, das weiß ich nicht.
Ich weiß nur, dass damals, wenn man irgendwie auf Xing angeschrieben wurde, es waren immer wahnsinnig attraktive Menschen und ich hatte immer das Gefühl, so, ich bin nicht 100%, also nicht von euch, sondern einfach, so war, glaube ich, der Markt.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Also nein, haben wir nie gemacht, aber ich bekomme heute auch noch, da sind es nicht mehr die Recruiter, sondern ich bekomme es, wenn so Outsourcing-Agenturen, die irgendwie Developer, dann sind das alles.
Die sind alle, haben alle in der Genlotterie gewonnen, laut Profilbild. Ja. Bin ich mal nicht 100% überzeugt, ob das wirklich so stimmt.
Und sitzen auch immer im Ausland, die mir dann schreiben.
Ja. Okay, also da habt ihr erst damit angefangen und dann habt ihr irgendwann gemerkt, das können wir noch größer, das können wir besser.
Genau, wir wollten, ich konnte mich nie damit identifizieren. Ich habe immer gemerkt, so, hey, wir sind Headhunter, aber ich will einen Marktplatz bauen. Und dann haben wir 2021, haben Nikolai und ich, Co-Geschäftsführer, Co-Founder verantwortet, Tech und Product, haben gesagt, so, hey, wir gehen alles auf Marktplatz. Und das war dann auch wirklich so der Durchbruch für uns, wo wir dann angefangen haben, 2021, wir haben natürlich, war Corona ein einschneidendes Erlebnis, Zahlen gingen runter und wir uns nochmal irgendwie stille Kämmerlein gesetzt und gesagt, was wollen wir machen, wie wollen wir weitermachen.
Wart ihr da schon profitabel?
Nein. Wir haben da leicht Geld geburnt und haben dann den kompletten Shift gemacht auf ein Marktplatzmodell und seitdem sind wir wirklich vom Erfolg verwöhnt, gerade auch die letzten 2 Jahre, wo der Markt toll. Echt stark unter Wasser war. Hab mich gerade letzte Woche mit einem befreundeten Gründer getroffen, der auch nah an einen von den großen Jobboards dran ist, nämlich die sind irgendwie 25% unter Wasser. Und wir sind letztes Jahr auf einem sehr hohen Niveau über 50% weitergewachsen. Wow. Werden dieses Jahr, wir haben letztes Jahr knapp 8-stellig an der Marke geknackt, werden dieses Jahr 8-stelligen Umsatz machen.
Super.
Gerade jetzt im März wieder, ich weiß nicht, wann die Podcast-Folge ausgestrahlt wird.
Zeitnah.
Wir haben Anfang, Mitte April gerade. März gerade neuen wieder Rekordmonat gehabt. Und bin sehr, sehr happy. Und vor allen Dingen ist für mich.
Gibt es da so einen Jahresverlauf? Also ist vielleicht erstes Quartal auch immer besonders stark oder ist es Weihnachtsquartal oder sowas? Wahrscheinlich in den Sommerferien nicht so.
Ja, dadurch
ist es. Lass mich raten, nach den Sommerferien, weil da alle entscheiden, ich bin unzufrieden mit meinem Job, da geht's hoch und zum Anfang des Jahres, wo man sagt, dieses Jahr will ich was ändern.
Also Anfang des Jahres geht auf jeden Fall hoch. Bei uns ist ja, wir werden ja mit der Einstellung bezahlt. Das heißt, meistens ist immer so im März knacken wir einen neuen Rekord.
Ja.
Weil auch, und das unterschätzt man, bei uns ist sehr relevant, wie viele Business-Tage es gibt. Je mehr Business-Tage es in einem Monat gibt, umso mehr Umsatz machen wir, weil am Samstag, Sonntag heiert halt niemand oder tragen die Companies es dann halt nicht ein. Wenn sie Freitag, manchmal dauert es 1-2 Tage, bis sie dann auf irgendwie, ich habe die Person eingestellt. März hat auch immer viele Business-Tage und genau, du merkst, Dezember ist natürlich kurz vor Weihnachten geht der Markt runter.
Ja.
Und ein bisschen depass in den Sommerferien. Aber dadurch, dass wir so stark wachsen, haben wir da jetzt noch keine große Saisonalität wirklich gesehen.
Toll. Erfolgsverwöhnt. Ich glaube, im letzten Jahr 2024 habt ihr 10 Millionen Euro eingeworben. Das ist natürlich toll. Da interessiert mich einmal, was waren die 2, 3 Orden, die ihr euch an die Brust geheftet habt, um zu sagen, guck mal, so toll funktioniert das. Und wenn du uns 10 Millionen gibst, dann können wir noch ganz viele andere Sachen erreichen. Und ich will natürlich wissen, was ihr mit den 10 Millionen vorhabt.
Ja, also super spannende Frage. Vielleicht damals Crosslantic ist bei uns eingestiegen. Philipp, der Partner Philipp Meixner, sehr, sehr gutes Vertrauensverhältnis seitdem auch. Wir haben uns, war tatsächlich ein bisschen zufällig. Ich war schon offen und auch in Gesprächen. Und dann war ich hier eingeladen von Carl Square, eine M&A Beratung hier aus Hamburg, auch liebe Grüße an Marc.
Marc Miller.
Genau, auch guter Freund mittlerweile.
Und wahnsinnig erfolgreich, ne? Also ich glaube, die haben in den letzten 10 Jahren so einen Track-Record hingelegt. Ich höre viele wahnsinnig tolle Geschichten von denen.
Ja, auf jeden Fall. Also alles, was meistens digital ist, E-Commerce sowieso, geht über deren Tisch und helfen die beim Verkauf. Genau, und der hatte eingeladen auf eine Veranstaltung und habe da ein paar Leute getroffen und dann war ich beim Taxi stand, dann hat mich da jemand angesprochen und meinte so, oh, was machst denn du? Hat er mein Namensschild gesehen, Instafo, ah, ich sag, ja, meine Recruiting-Plattform, bla, sagte, ah, spannend, mach mal ein Foto da von dir. Hat er mich so irgendwie abfotografiert, mir dann auch auf LinkedIn geschrieben, sagt, er würde sich gerne mal unterhalten. Und hat mir einen Termin und er war super begeistert von, was ich ihm vorgestellt habe und meinte dann, hey, wir kennen uns in dem Bereich sehr, sehr gut aus. Wir haben eine große Personaldienstleistergruppe, die Career Team Group, und ich würde dich gerne mit dem Partner verbinden. Dann habe ich mit Philipp gesprochen und habe ihm das gepitcht, was wir machen. Er hat genau danach sucht er. Weil er halt auch glaubt, hey, Digitalisierung von dem ganzen Prozess, wie gesagt, kommt mehr aus der Personaldienstleistungsrichtung und sagt, das ist ja unfassbar, wie ihr das macht. Ja, und dann war es relativ schnell. Ich hatte, war dann so, hey, das war dann irgendwie Anfang Dezember. Also ich bin im Januar, habe ich mir extra 2 Wochen Urlaub geplant, war irgendwie in Südafrika. Und dann habe ich gesagt, so, hey, ich würde den müssen schnell sein. Und fairerweise, wir haben den Deal dann nach meinem Urlaub notariell unterzeichnet, aber es war dann super smoother Prozess. Und wir haben das so ein bisschen opportunistisch genutzt, weil wir gesehen haben, hey, der Markt geht runter, wir wachsen trotzdem weiter.
Ja.
Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt gern noch mehr aufs Gas gehen, wobei wir kaum von dem Geld bisher angefasst haben, und haben dann da die Runde gemacht. So, es war ein sehr harter Kampf auch mit meinen Mitgesellschaftern, die wollten es eigentlich nicht, haben schon bestehende Investoren drin.
Aus dem Wachstum.
Ja, und die haben auch selber gesagt, sie würden nochmal nachinvestieren, aber ich habe halt gesagt, so, hey, wenn würde ich gerne, also von den 10 Millionen waren 7 Millionen, gingen direkt in die Firma, 3 Millionen waren sogenannte Secondaries, also wurden Anteile abgekauft. Und genau, und was wir vor allen Dingen damit gesagt haben, wir wollen.
Aber das heißt, ihr konntet Secondaries verkaufen, obwohl ihr noch nicht profitabel wart?
Oder
das ist ja cool. Ja. Schön.
Ja. Und dann war das Thema, dass ich gesagt habe: so, hey, wir wollen stärker in andere Verticals gehen. Wir haben Finance gelauncht, gerade vor kurzem, läuft super. Haben wir den stärkstes Wachstum, was wir je in einem neuen Vertical gemacht haben.
Was sind so für Leute, die nicht in der Finanzbranche arbeiten, typische Jobs in Finance?
Wir haben da angefangen mit Accountants und Steuerberater.
Steuerberater ist
haben wir auch noch keinen vermittelt, fairerweise, okay, über die Plattform. Accountants-Paar, wir haben so Head of Finance auch für schon auch Rollen, die dann in der Firma dran sind, aber wir haben gesagt, wir fangen mit diesem Accountant-Thema an. Genau, und haben aber auch gleichzeitig gesagt, wir sehen enormes Potenzial in dem ganzen AI-Thema. Also, um das ein bisschen mal einzuordnen, bisher ist Instafo mehr einen Sourcing-Channel, also für, hey, ich bekomme da Bewerbungen rein. Und was wir aber sehen und was wir extremes Potenzial für unseren Marktplatz sehen, sind 3 Sachen. Das eine ist, ich glaube, in der Zukunft wird ganz viel, oder wir gehen nochmal einen Schritt zurück. In einem Jobmarkt ist ja meistens immer, wenn wir das so ein bisschen auf First Principles denken, ist es eine Informationsasymmetrie. Also du bist der Bewerber, ich bin die Firma. Und eigentlich versuchen wir nur Informationen über uns rauszubekommen. Ich will wissen, was kannst du? Und du willst wissen, wie seid ihr als Firma, ist es irgendwie ein Fit? Ne? Je nachdem, wie senior das Talent ist, umso mehr challenge die Firma. Wenn das Talent eher Junior ist, geht es mehr dann darum, überhaupt mal einen ersten Job zu finden. Aber eigentlich ist es so, ich will halt verschiedene Informationen rausbekommen, die wir beide irgendwie nicht direkt von Anfang an offen auf den Tisch legen. Teilweise auch vielleicht, weil du als Talent deine Skills gar nicht überhaupt richtig willst. Aber das ist ja das, was ich rausfinden will im Bewerbungsprozess. Und dann gibt es ja meistens verschiedene Phasen. Also die erste Phase ist, hey, überhaupt mal so die Basics. Ne? Passt das im Lebenslauf? Was hast du da irgendwie gemacht? Wie verkauft die Person sich, wenn ich sie persönlich mal spreche oder virtuell meistens? So, und danach geht es ja in die Fachinterviews. Und die Aufgabe aktuell von dem Recruiter ist ganz viel so Vanity-Task, also so Koordination von Terminen, Feedback einholen von der Fachabteilung, also viel so ein bisschen Projektmanagement und administrativ. Und ich glaube, gerade mit dem ganzen Fortschritt in Agentic AI, dass da ganz, ganz viel automatisiert werden kann und jeder Recruiter eigentlich einen Co-Pilot hat, der ihm dabei hilft, effizienter und effektiver im Recruiting zu sein. Beispiel, ich glaube ganz stark daran, dass die ersten Interviews immer mit AI-Agents gemacht werden. Idealerweise dann haben wir als Plattform einen Vorteil, weil du willst halt nicht, wenn du dich 10-mal bewirbst, 10-mal so ein AI-Agent-Interview machen und bei uns machst du es halt einmal auf der Plattform und hast es dann halt für alle Jobs. Das bedeutet, es wird erstmal überhaupt abgefragt. Ja, und das kannst du in der gesamten Recruiting-Journey weitere Tasks definieren, wo du Support wirst, ne? In der automatischen Terminvereinbarung, Feedback von der Fachabteilung, kleinere Companies, wo die Fachabteilung direkt über Instafo hired, weil die sagt so, hey, ich brauche niemanden, der mich so in dem Prozess supportet. Das bedeutet, das ist einer der Riesenschritte. Ein weiteres Thema ist, was wir aktuell schon mit Instafo gebaut haben, ist ein Bewerbermanagementsystem, also abgekürzt auf Englisch ATS, Applicant Tracking System. Das ist das System, mit dem du deine Bewerbungen managst. Da gibt es Systeme, Personio bietet es mit an, gibt es noch zig viel andere. Oftmals haben die, also ein Personio ist ein Beiprodukt, bei anderen gibt es spezielle Produkte dafür. Und wir haben das schon, aber nur für die Bewerbungen von Instafo. Und immer mehr Firmen kommen auf uns zu und sagen so, hey, kann ich das nicht eigentlich auch für andere Bewerbungen nutzen? Und wenn wir es jetzt schaffen, dass wir den Unternehmen, wir können das denen kostenlos anbieten, noch dieses Bewerbermanagementsystem mitgeben, meistens ist dann da auch die Karriereseite mit verlinkt, bekommst du alle Bewerbungen rein, die auch über andere Kanäle reinkommen und kannst die auf Instafo managen, zahlst du natürlich nichts. Und wir wissen ja alle, wie es läuft. Wenn ich, sag mal, Ballpark nochmal 500 Bewerbungen kriege als Unternehmen im Jahr, stelle ich vielleicht 10 Leute ein, 490, muss ich leider sagen, hey, sorry, Christoph, tut mir leid, hab nichts für dich, schlechte User-Erfahrung. So kann ich die aber bei Instafo in den Pool zurückgeben und bekomme noch eine Incentive, wenn die bei einer anderen Firma eingestellt werden. Das bedeutet, was ja jeder Investor sehen will, diese Netzwerkeffekte von mehr Kunden kommen auch zu mehr Talenten und du hast dann dieses Flywheel. Das ist das, woran wir gerade stark arbeiten. Und der dritte Punkt, der auf der Agenda ist, ist, ich habe es anfänglich gesagt, wir wollen Instafo als Plattform bauen für alle Bereiche, ist der Blue-Collar-Bereich, weil wir da enormen Potenzial sehen, Pflege, Handwerker, soziale Berufe etc. Da haben wir viel vor. Bin ganz happy mit dem Fortschritt bisher und dafür haben wir gesagt, nehmen wir ein Investment auf.
Ich habe noch einen milliardenschweren Tipp für dich beim Thema Blue Collar. Ich habe so eine befreundete Firma, die haben mir mal erzählt, dass wahnsinnig viele Menschen, die gerade auch aus dem EU-Ausland zum Arbeiten nach Deutschland kommen, in der Sprache noch nicht besonders gut sind. Mhm. Das heißt, wenn man da irgendwie in der Bewerbung den Menschen hilft, die eigentlich noch gar nicht gut Deutsch sprechen, aber fachlich total super sind, das könnte auch ein wahnsinnig spannender Punkt sein in der ganzen Geschichte.
Ja, ich glaube generell, ich meine, wenn wir ein bisschen mal rauszoomen und auch so aufs gesellschaftliche Themen blicken, ne? Wir hatten irgendwie letzte halbe Jahr während der Wahl ganz viel das Thema Migration und so weiter. Ich glaube, wir brauchen halt qualifizierte Migration in Deutschland, weil wir haben so viele Jobs, sei es Handwerk, sei es Pflege, wo wir Personen brauchen und wo du ja eine ganz hohe Anzahl an ausländischen Fachkräften hast. Mhm. Und da auch einen Teil dazu beizutragen, ist, glaube ich, ein extrem starker Purpose, wo wir auch merken, wo alle, die bei uns im Team arbeiten, so du kannst neue Leute in neue Jobs bringen und wir alle wissen, der Job ist das wahrscheinlich mit der Partnerwahl das, was uns als Menschen am meisten beeinflusst.
Ja. Du hattest vor 5 Minuten das Wort First Principles gesagt. Mhm. Das kenne ich so aus der Debatten- und Diskussionskultur, wenn Leute versuchen, sich mit unterschiedlichen Meinungen irgendwie zu einigen. Magst du es noch kurz erklären,
First Principles? Ja, ich glaube, in dem Kontext, wo ich das jetzt versucht habe oder benutzt habe, ist, du hast ein Problem und du versuchst es auf den niedrigsten Nenner zu brechen, wo dann am klarsten ist, okay, wie abstrakt kann ich das Problem denn eigentlich beschreiben und versuche die ganze Komplikation, die ich in dem spezifischen Problem habe, runterzubringen auf eine allgemeine Sichtweise. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt.
Ist das passt zumindest zu dem, was ich auch davon im Kopf hatte. Ist das so eine spezielle Managementkultur, die hast, oder gibt es da so Programme, die du irgendwie gemacht hast, wo du sagst, das hilft
mir? Nein. Okay. Nein, also ich bin natürlich schon jemand, beschäftige mich sehr viel auch mit meinem Job und mit der Arbeit und ich versuche gute Lösungen zu bringen und wir sind da auch, sowohl Nikolai und ich, wir sind da auch sehr analytisch und denken dann, wie können wir, wenn es halt irgendwie Probleme gibt, glaube ich, ist es einfach, anhand dem Problem in eine gewisse Richtung zu laufen und die Frage ist, hey, wenn ich das aber runterbreche, wenn ich die Komplexität versuche rauszunehmen und das ist das Schwierige, wo lande ich denn dann und komme dann halt teilweise einfach zu anderen Lösungen und gerade im Produktmanagement benutzt es Nikolai auch sehr, sehr stark.
Ja. Würdet ihr oder arbeitet ihr eher mit AI-Modellen, die am Markt verfügbar sind? Oder sagt ihr, das ist ein Thema, das ist groß genug, da müssen wir unser eigenes AI-Modell
nehmen? Nee, also wir arbeiten mit Modellen, die am Markt verfügbar sind. Natürlich ist ein Thema Feintuning etc., was da irgendwie Möglichkeiten ist. Und ich glaube auch dieses Thema von AI. AI ist für mich das, was Software vor 20 Jahren war. Da war halt viel analog und es wurde dann einfach in Software gegossen. Und AI ist einfach eine Evolution von Software, ist am Ende ja auch nur Software. Und ich glaube auch in der Zukunft, wir werden... Heute redet man von AI-Companies. In der Zukunft wird so wie in der Vergangenheit jede oder mittlerweile jeder Betrieb irgendwie Software hat, sei es nur der Bäcker, wird es, glaube ich, in der Zukunft sein, dass einfach jede Software AI hat. Und jetzt reden wir da noch aktuell von AI-Companies und ja, wir sehen extremen Wandel auch gerade aus Amerika, auch mit dem ganzen Thema AI-Interviewing. Ich habe das auch dann nochmal gemerkt, wie auf einmal die ganzen Investoren nochmal heiß auf das Thema waren. Das war schon in der Vergangenheit eher so ein bisschen unsexy.
Ja.
Ich werde aktuell zugebombt mit Anfragen.
Ja.
Weil die natürlich sehen so, hey, das ist eine Company, die hat schon Talente und Unternehmen, also es ist ein funktionierender Marktplatz und am Ende ist AI ja dann auch nur ein Feature oder mehrere Feature. Und wenn ich eine Firma habe, die extrem stark im Produkt ist, dann kann die halt auch sehr, sehr gut diese AI-Thematiken implementieren und ich habe halt gleich eine große Kundenbasis, an die das ausgerollt wird.
Ich habe gerade die Tage mir mal erklären lassen, wie weit AI schon ist, ob schon eine Art Bewusstsein hat und jetzt gibt es ja irgendwie diese Reasoning-Modelle, wo dann irgendwie drin steht. Wenn ich mir sage, 59 plus 36 und dann wird gesagt, zuerst mal mache ich die 10er und dann die 1 rüber und dann mache ich den 5er und dann komme ich 95 raus. Und dann denken die Leute so, das ist ja unfassbar, das ist ja, das denkt ja das System. Und da haben irgendwie Forschende rausgefunden oder gezeigt, dass das am Ende doch noch nicht viel mit Bewusstsein oder so zu tun hat, sondern im ersten Schritt sucht die AI ihre gesamte Trainingsdaten durch. Wo wurden Zahlen summiert, wo die eine aussah wie 59 und die zweite aussah wie 36? Und wo, also sozusagen, nähert sich dann Stück für Stück an, aber es macht nicht mal Mathe. Also es macht wirklich, selbst solche Sachen kommen irgendwie noch aus den ganzen Text-Trainings. Das fand ich schon sehr witzig, dass das am Ende auch da wieder nur Token-Prediction ist. Und dann dieses Reasoning, was dahinter kommt, ist losgelöst, sozusagen. Da wird einfach nochmal gesagt, wie löst man einfach generell so ein Problem? Aber es ist nicht so, dass das Modell erst sagt, hier ist mein Reasoning und danach baue ich das ab, sondern das sind zwei parallele Prozesse. Und das hatte ich jetzt in dem Zusammenhang gelesen, weil jemand sagte, das ist ein guter Beweis, dass AI noch weit weg davon ist, irgendwie ein Bewusstsein zu haben oder sowas. Fand ich ganz spannend.
Ja, ich glaube, mir fällt schwer, da in die Zukunft zu blicken. Ja. Ich glaube, die Fortschritte sind enorm. Und ich glaube auch, dass tendenziell, also ich glaube, du hast so zwei Extreme. Es hat die Personen, die irgendwie so in einem halben Jahr wird kein Code mehr von Software-Developern gesprochen, was halt einfach nur kompletter Bullshit ist, von Software-Developern geschrieben. Und wenn wird halt, also trotzdem muss ja irgendwie auch, selbst wenn der Code geschrieben wird, das muss ja auch bedient werden. Also das, glaube ich, ist zum Beispiel Bullshit. Und dann hast du die Personen, die immer sagen, hey, ja, ist noch alles so weit weg. Und ich glaube schon, wir sind irgendwo in between.
Das war der Perplexity-CEO, das gesagt? Ich weiß nicht mehr.
Ja, es gibt ein paar, aber okay. Ich glaube, der hat das auch gesagt. Und da ist natürlich auch immer wieder eine Marketingbotschaft und so, ne? Die haben Fundraising-Stories. Ich glaube, da sind viele Hidden Agendas oder dann doch nicht so hidden, aber auf jeden Fall eigene Agendas, die hier da hinten dran sind bei solchen Aussagen. Und das ist auch, gab auch so ein ganz spannendes Chart, das irgendwie vor ein paar Wochen durch LinkedIn gegangen ist, wo man so gesehen hat, die Anzahl der Software-Developer-Jobs in, ich glaube, es war sogar Amerika. Und du hast halt gesehen, ging irgendwie so hoch 2020, dann Höhepunkt 2022, so richtig stark jetzt im freien Fall. Und alle so geschrieben, haben das Narrativ benutzt, um zu sagen, LLMs schreiben halt zukünftig den ganzen Code. Was aber die Wahrheit ist.
Alle im Job.
Wie bitte?
Dass alle im Job sind. Das
Nein. Okay. Die Wahrheit ist, wir hatten dann total während Corona einfach overhired. Mhm. Wir hatten ja einen riesen Tech, eine riesen Tech-Bubble. Da haben alle overhired und jetzt halt gemerkt, hey, das ist zu viel, wir müssen Kosten sparen. Und da haben sie das jetzt abgebaut. Ja. Und jetzt hast du natürlich dann auch noch, die Wirtschaft ging noch runter, hast dann einfach einen Bounceback. Wenn du nebendran schaust, wann das runtergeht, das hat nichts mit dem Release, da gab es GPT 3.5 noch gar nicht. Selbst wenn du dir anschaust mit den verschiedenen Releases, ging das nicht weiter runter. Aber du merkst, die Leute suchen dann auch einfach total Narrative. Mhm. Und ich glaube, wir sollten nicht die Augen davor verschließen. Ich glaube, es wird viel verändern. Aber ich glaube auch nicht so schnell. Vor allen Dingen in der Adaption, du hast immer die Early Adopter, die es zuerst machen und bis es dann in der breiten Masse angekommen wird, dauert das noch, aber ich empfehle trotzdem jeden, auch bei mir intern im Unternehmen, hey, setzt euch mit den Themen auseinander, gerade wenn ihr mindestens mal noch 10 Jahre im Beruf seid, das wird super viel ändern, ich glaube, es macht Sinn, da up to date zu sein.
Welche Meilensteine habt ihr 2025 noch für euch?
Also wie gesagt, wir wollen wir sind schon am MVP bei dem ganzen Thema AI-Interviewung. Das ist schon ein Thema, was wir groß denken. Und ich glaube, extrem stark für uns auch als Company ist. Ich will auf jeden Fall noch mindestens 1 bis 2 weitere Job-Verticals mit ausbauen. Und vor allen Dingen in Finance, was wir gestartet haben.
Wenn noch so ein Job-Vertical live ist, wie einfach fällt es euch? Das müssen ja dann neue Firmen ran, die das mal ausprobieren.
Kommt ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel im Finance-Bereich, gerade auch bei dem ganzen Thema Steuerkanzleien, die hatten wir noch gar nicht auf der Plattform. Also da war das schon ein größerer Kraftakt, aber funktioniert sehr gut. Wenn das jetzt ist, als wir in Marketing gegangen sind oder in Sales damals am Anfang, dann konnten wir natürlich zu den bestehenden Kunden sagen, hey, guck mal, ihr könnt jetzt auch die Jobs bei uns live nehmen. Und wir haben noch nicht das ideale Playbook. Wir iterieren immer noch, kriegen wir es irgendwie besser hin. Und wir werden so von Vertical zu Vertical werden wir besser. Ich glaube schon, wenn wir auch in den Blue-Color-Bereich gehen, dass es dann nochmal ein größerer Shift ist, weil es was komplett Neues nochmal ist für uns.
Hast du vielleicht Handelsvertretende haben, die durch die Gegend fahren?
Ja, vielleicht gibt es auch ein Modell, wo du so ein bisschen Affiliate, ist ja nichts anderes als Affiliate-Marketing. Auch da gibt es vielleicht ein Modell, aber wir wollen eigentlich nicht wie ein Salesforce, die irgendwie 400-500 Caller in Deutschland hat und dann das Telefonbuch durch telefoniert. Das wollen wir definitiv nicht aufbauen.
Okay, spannend. Gibt es Kritik? Also sagen die Leute, sagt vielleicht auch der Wettbewerb, dass sie sagen, ja, also wer Lust hat, seine Daten mit der AI zu teilen, der kann das gern machen. Bei uns sind das echte Menschen, die sich um dich kümmern. Also gibt es da sowohl bei den Unternehmen als auch beim Wettbewerb als auch bei den Bewerbenden vielleicht noch Vorbehalte, die du immer wieder hörst?
Nein, gar nicht, weil wir sind ja nicht der AI-Recruiter. So, und also ich glaube, aus zwei Sachen. Einmal, die Leute teilen einfach alle möglichen Daten mit ChatGPT, sei es auch ihre tiefsten Probleme als Psychologen. Ja, und ich glaube, wir haben natürlich irgendwie das ganze Thema GDPR in Deutschland, aber die Leute stumpf in Anführungszeichen da immer weiter ab und die Hemmschwelle sinkt einfach extrem. Und wir haben schon, also bei uns steht der Mensch im Vordergrund. So, und weil nochmal, wir verdienen nur Geld, wenn auch eingestellt wird. Und es ist nicht so, hey, wir nehmen einfach dein Profil und schicken das weiter. Dementsprechend bauen wir die Prozesse schon sehr so, dass das Ganze einfach eine sehr gute User Experience auch für die Talentseite ist. Wir haben aber auch immer einen Ansprechpartner, wenn du mit dem sprechen willst, aber das ist halt nicht per Default. Und ich meine, jetzt kennst du selber, jetzt sage ich, hey, du musst einen Flug buchen, aber mal ein anderes Beispiel, und du müsstest mit einer Person sprechen, fändest du wahrscheinlich weniger geil, als wenn du einfach in die App gehen kannst, ja, und sagst, ich buche mir meinen Flug.
Ja, das stimmt. Obwohl ich auch mal wieder erschrocken bin, wie viel Zeit man verbringt, wenn man einfach sagt, ich möchte jetzt einen Flug buchen. Also es ist, ich brauche da immer noch wahnsinnig lange für, oder länger, als ich immer dachte, dass es 2025 brauchen würde. Okay. Du bist ein Tick jünger als ich.
Vor 32.
32, das heißt, ich bin älter als 32. Du hast das gegründet, das war 2017, da warst du dann
Tatsächlich gegründet habe ich die Firma schon 2014 aus dem Studium. Da war ich 22, ja. Und wir sind 2017 dann live gegangen, weil wir die ersten Jahre so ein bisschen mit uns selber beschäftigt waren. Ja. Irgendwie so die ersten Gehversuche. Wir sind so das klassische First-Time-Founder-Beispiel.
Ja.
Wir hatten wirklich keine Ahnung am Anfang. Wir haben so, ich schreibe ein Buch über Fehler beim Gründen, wir haben sie alle gemacht.
Ja. Hast du ein Beispiel? Also
naja, also zum Beispiel ein Beispiel ist, wir haben unserem ersten Investor, der hat uns auch geholfen im Nachhinein, aber dem haben wir für irgendwie, ich weiß nicht, 50 oder so waren 100.000 Euro, haben wir knapp 30% der Firma gegeben. Das würde jeder von abraten. Wir haben am Anfang unsere erste...
Hat er immer noch 30%?
Nee, der ist raus. Wir haben am Anfang,
Wie viel Prozent Gewinn hat er gemacht?
Ja, er hat tatsächlich nicht so viel Gewinn gemacht, aber das lag mehr an ihm und nicht an uns.
Auch Thema Learning.
Genau, auch Thema Learning. Und zum Beispiel, wir haben unser ersten Prototyp mit einer Agentur gebaut.
Ja.
Oder unser erstes
Produkt. Das macht es nicht günstiger, ne?
Unfassbar teuer, ja.
Ja.
Also auch, nicht nur Preis, auch wir bauen ein Tech-Produkt.
Ja.
Und
wenn Sie wollen, dass es teurer wird und nicht so gut, wie Sie wollten.
Ja, also ich meine, war auch da wieder Glück im Unglück, weil ich hatte ursprünglich die Firma mit Daniel gegründet, also mit jemand anderem. Und der ist aber dann 2020 raus. Mhm. Und Nikolai, mein jetziger, also auch Mitgründer, genau, und hat auch Anteile am Unternehmen, in der Geschäftsführung, der war der Entwickler von der Agentur und den haben wir dann übernommen. Und der hat sich halt Hocharbeit vom Software-Developer und Mega-Entwicklung da auch gemacht und riesen Bestandteil auch, dass Instafo heute so erfolgreich ist. Ich habe ja immer die Ehre, das Gesicht nach außen zu sein, aber da ist ein sehr, sehr starkes Team hinten dran. Unter anderem er und noch andere. Und das war zum Beispiel auch ein zweites Learning, ja.
Kann das sein, dass ich dich mal auf irgendwelchen wilden Studentenpartys gesehen habe?
Ich glaube, du mich nicht, weil du nicht aus Heidelberg kamst. Aber ja, ich habe Partys veranstaltet vom kurz vorm Abi und dann bis nach dem Abi, ja. Und hier Heidelberg, Mannheim ist ja auch teilweise so ein bisschen E-Commerce-Hochburg. Gibt es dann Johannes von Snorks, dann gibt es irgendwie Purelay. Und mit dem einen Purelay-Gründer habe ich, ein sehr guter Freund von mir, Freddy, haben wir zusammen Partys da veranstaltet, ja.
Was war die schönere Unternehmerzeit? Partys veranstalten oder Instafo?
Also, wenn du mich jetzt nach tatsächlich schöner, also ja. Ich finde beide
Was war ein schönerer
Phasen
Einsatz der Lebenszeit?
Ich finde beide Phasen extrem spannend. Ich glaube, wenn ich mich für eine entscheiden würde, dann war es die Studentenpartyzeit. Ich habe natürlich, ich erkläre auch kurz, warum. Ich war noch einfach, wir hatten keine Mitarbeiter. Das bedeutet so, ich liebe unser Team, aber das bedeutet natürlich auch immer viel People-Management und People-Management ist auch anstrengend. Wir waren irgendwie so gefühlt die Königin in unserem Königreich bei diesen Partys. Das war auch richtig cool und wir haben halt beide noch studiert und waren halt komplett, heute mache ich über viel, viel mehr Sachen Gedanken und damals war ich gefühlt, da ein bisschen freier, aber ich habe mich ja bewusst entschieden, es nicht mehr weiterzumachen und wie gesagt.
Alles hat seine Zeit.
Genau und ich könnte mir vorstellen, wenn ich in 15 Jahren dann was vielleicht irgendwie was anderes mache und dann da traue, sage ich auch wieder, das war die schönere und deswegen ist mehr so, ich glaube, ich label es als die schönere Zeit, weil es abgeschlossen ist.
Kann sein.
Aber trotzdem meine aktuelle, so ich bin super happy, bin total glücklich, in so einer privilegierten Situation zu sein. Und
Ich wollte sozusagen die Menschen, die zuhören und jetzt vielleicht kein CEO und Gründer von einem wahnsinnig erfolgreichen wachsenden Unternehmen sind, dass sie vielleicht auch mal hören, dass sie vielleicht auch Sachen machen, die trotzdem wahnsinnig viel Spaß machen. Und
also ich glaube, es ist eine Glorifizierung von diesem Gründertum und das auch mal in aller Öffentlichkeit so gesagt haben. Natürlich gibt es da irgendwie Vorteile und
coole Leute, die man kennenlernt.
Genau, coole Leute, die man kennenlernt, was ich auch mittlerweile merke, so die Brand halt extrem stark auch nochmal geholfen. Wo wirst du eingeladen, mit was für Leute sprichst du und wirst connected? Und natürlich sagen die nicht, weil sie sagen, hey, nur Christoph, du bist ein cooler Typ, sondern da ist ja immer ein sehr großer Teil von, hey, ja, du bist ein cooler Typ, aber du bist halt auch Gründer, CEO von XYZ. Aber es ist natürlich, ich mache mir sehr viele Gedanken drüber. Ich bin dauernd am Überlegen, okay, wie können wir Sachen irgendwie besser machen. Also es gibt immer zwei Seiten von der Medaille. Und deswegen, ich glaube, und das ist auch mein Aufruf, ich glaube, wir brauchen mehr Leute, die mutig sind und gründen. Und ich habe großen Respekt vor jedem, der seinen eigenen Weg geht. Aber und ich glaube, wir brauchen auch in Deutschland da einfach viel, viel mehr Anerkennung für Gründertum oder auch Gründerinnentum. Ich gender nicht, aber meine natürlich immer beide. Und es ist aber auch so, wir sollen das ganze Thema auch realistisch anschauen. So, es sind viele Faktoren, die da auch Kopfschmerzen machen, die mich Tag und Nacht wach halten. Habe aktuell auch eine sehr, sehr intensive Phase. Das ist auch die andere Seite der Medaille und auch Teil der Wahrheit.
Schön, dass du es mit aussprichst. Vielen Dank. Ich hatte mich in der Vorbereitung noch auf ein Thema gestürzt. Das war das Thema Disziplin und hatte ich kurz vorher angesprochen. Und da, als du reinkamst, dachte ich, das Thema passt immer noch, denn du siehst schon so aus, als ob du so ein bisschen Disziplin an den Tag legst, auch irgendwie an gesunden Lifestyle vielleicht. Ja. Und dann sagtest du, oh Christoph, der ist irgendwie von 2018 der Artikel oder sowas. Da war da so ein bisschen, dass du Morgenroutinen hast, dass du gern früh aufstehst, dass du den Tag mit Meditation beginnst. Was davon hat sich wirklich bewährt und bei welchem Thema hast du gesagt, da ist Schlafen wichtiger?
Ich mache tatsächlich gar nicht, also meditieren mache ich gar nicht mehr. Corona hat mich da so ein bisschen aus meinem Rhythmus rausgebracht. Ist aber nicht so, und genau, das ist so ein Artikel von Gründerszene, da haben wir damals irgendwie so Wachstumschampion gewonnen und haben die mich interviewt. Natürlich, ja, ich würde schon sagen, ich lebe sehr gesund. Wahrscheinlich das Ungesundeste in meinem Lebensstil ist der Stress, aber ansonsten lebe ich sehr gesund, sei es Ernährung, sei es Sport etc. Und ist mir auch persönlich sehr wichtig, weil ich einfach nur merke, dann kann ich auch Leistung bringen und dann habe ich ein hohes Wohlbefinden. Aber ich bin bei allen Sachen nicht dogmatisch. Also ich versuche nicht zu sagen, du hast ja erzählt, du trinkst keinen Alkohol.
Aus Versehen, ja.
Genau, weil du es jetzt nicht verträgst. Oder es ist bei mir zum Beispiel so, hey, ich versuche auch meinen Alkoholkonsum sehr niedrig zu halten, aber, und ich weiß auch, es tut mir nicht gut, wenn ich trinke, aber ich bin trotzdem, wenn ich irgendwie nett eingeladen bin in einem sozialen Umfeld, also im Socializing, dann trinke ich auch, Alkohol. Genauso das Thema Ernährung. Ich versuche irgendwie auf Weizen zu verzichten, wenn ich aber irgendwie da mal gerade Lust drauf habe, dann esse ich das. Und dann fühle ich mich auch nicht schlecht dabei. Und ich glaube, deswegen
macht es so ein bisschen die Balance. Was sind für Leute, die sich da nicht jeden Tag mit beschäftigen, was sind die Downsides von Weizen?
Also, gibt noch immer ein Thema, ob man eine Glutenintoleranz hat oder nicht. Ich glaube, das macht nochmal verstärkt und das gibt es auch verschiedene Ausmaße. Ich habe es zum Beispiel, also es gibt auch so ein Buch, der Weizenbauch. Also in der Regel ist einfach heutzutage der Weizen extrem stark, also nicht mehr das, was es vor zig Jahren war, sondern sehr stark hochgezüchtet. Du merkst es oftmals, also ich merke es, und das war ein krass Experiment, ich habe es mal wirklich für 4 Monate komplett weggelassen und dann habe ich wieder gegessen und ich habe mich das, die ersten Male, als ich gegessen habe, habe ich mich gefühlt, als wäre ich besoffen.
Krass.
So dizzy im Kopf und alles mögliche und ich bin einfach sharper und fitter, wenn ich es halt irgendwie nicht esse. Wir alle kennen auch Blutzuckerspike, dann geht's runter, irgendwie nach der Mittagspause das Tief und deswegen versuche ich es teilweise wegzulassen.
Aber jetzt ist schon eher so Pasta.
Pasta, Pizza, Brot. Ja, ich bin halt auch viel essen, krieg's immer einen Brotkorb hingestellt. Ich liebe auch Pizza, ich liebe auch Lasagne. Also
ich überlege gerade, ob ich was anderes als Weizen esse, aber ich fällt mir gar nicht so viel ein. Ja, ja. Schokolade noch, okay. okay, ja, verstanden. Okay, das heißt.
Also kurz auf deine Frage, ich glaube, Disziplin ist wichtig, aber es ist auch die Frage, was ist die Motivation von der Disziplin? Ich glaube, ist es zwanghaft und oder
Sorge
ist es
getrieben.
Genau, ist es Sorge getrieben, ist es aus einem Mangel heraus? Mhm. Oder ist es auch aus einem, ich will halt irgendwie hinzu und dafür hilft mir halt irgendwie die Disziplin. Und ich habe, ich würde mich schon als überdurchschnittlich disziplinierten Menschen einschätzen. Ich glaube, das musst du in gewissen Dingen auch sein, wenn du eine große Verantwortung hast, auf irgendeine Art und Weise. Ne? Es kann, muss nicht nur im Unternehmertum sein. Aber ich versuche immer so die Balance zu halten. Mhm. Ja, so. Und ja, ich hatte die Phase so 5 AM Club und irgendwie Sport, Meditation. So hätte ich noch ein Eisbad damals gehabt, wahrscheinlich wäre das auch noch gekommen. Aber mittlerweile merke ich, Schlaf ist mir super wichtig. Ich gehe abends eher spät ins Bett, weil ich dann doch noch irgendwie vielleicht Termine habe oder dann mal zum Runterkommen die Zeit nutze. Und dann bin ich eher jemand, der auch guckt, dass ich dann halt bis, ja, ich sag jetzt mal, gut, heute ist eine Ausnahme, bin früh nach Hamburg hier geflogen, aber normalerweise stehe ich so um 7:30 oder so auf, 7 bis 7:30 würde ich sagen.
Ist hast du Kinder?
Nee.
Okay, ja. Das ist auch nochmal so ein Einschnitt ins Leben, der vielen Leuten die Gesundheit oder die Disziplin nochmal stark herausfordert. Ja, okay, verstanden.
Auf jeden Fall.
Toll. Jetzt habe ich hier noch zum Abschluss, ja, in Starfo ein bisschen zu dir. Ja. Wenn wir jetzt nochmal den Fokus weit machen, du hast ein bisschen über AI gesprochen. Politik passiert gerade wahnsinnig viel, Wirtschaft, ja. Zölle. Gibt es da irgendein Thema, was du gerne, wenn du die Zeitung aufliest, gerne verfolgst, weil du sagst, das ist so ein Thema, das ist dir wichtig, hat zwar nichts mit dem Job zu tun, aber denkst du gerne drüber nach?
Ja, ich glaube, ich bin auch eher jemand, der zu viel nachdenkt. Also ich denke sehr viel nach. Mein Coach sagt immer, ich soll weniger im Kopf sein.
Hatte ich ja auch. Und dann hat meine Freundin mir gesagt, ich bin viel zu süß zum Nachdenken. Oh. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann bin ich lieber süß.
Ein Hoch auf deine Freundin. Ja, also ich denke schon sehr viel. Also ich interessiere mich schon sehr stark fürs Weltgeschehen. Ich habe leider aktuell da wenig positive Dinge, über die ich nachdenke. Ne? Ich bin so ein bisschen gespaltener Meinung. Ich bin einmal extrem, ich bin schon bullisch auf Europa, aber ich glaube, dafür muss sich in Europa auch was tun. So. Und ich hatte eigentlich mit den Neuwahlen irgendwie Hoffnung, jetzt, wenn wir heute aufnehmen, wird um 15 Uhr der Koalitionsvertrag vorgestellt, wenn wir es hören, ausgestaltet wird, ist ja schon draußen. So das, was da teilweise durchgesickert ist, wo ich sage, so wenn es Wahlbetrug geben würde, wäre das irgendwie halt Wahlbetrug von einem Friedrich Merz, wo man sich erst hinstellt und sagt, ja, gibt keine hier Schuldenbremse, bla bla, und dann die erste Amtszeit sind die 500 Milliarden, auch wenn ich das per se gut finde, wenn es richtig investiert wird.
Ja.
So, dann das Zweite, auch das SPD mit ihren ganzen Steuernthemen und sowas. So, und ich glaube, wir brauchen einfach ein starkes Europa. Ich glaube, das, was Trump gerade macht, spielt uns per se in die Karten. Aber nochmal, wir müssen unser eigenes Spielfeld halt gestalten und können uns nicht immer nur auf irgendwie andere Partner verlassen. Und ich glaube schon, dass wir eine Emanzipation von Europa brauchen, auch was das ganze Thema Digitalsteuer, ne? Es kann nicht sein, dass einfach Milliarden Umsätze von Google, Microsoft und Co. in Europa gemacht werden, ohne oder mit kaum Steuerzahlungen. Ich glaube, jetzt wird es gerade in den Zöllenverhandlungen noch nicht mit aufgenommen, weil meine Hypothese ist, ich weiß es nicht, dass wenn du es halt jetzt mit aufnimmst und die Zölle gehen irgendwann wieder weg, dann musst du das, da musst du es auch wieder streichen.
Ja, genau,
da muss und man, ich glaube, wir können das nicht an den Zöllen festmachen, sondern wir müssen das generell machen, weil gerade auch das AI-Thema, damit ja noch mehr Wertschöpfung nach Amerika, weil wir haben hier in Europa bis auf Mistral, aber aktuell kein wirklich führendes Foundational Model. Das bedeutet, am Ende ist es ja wie so eine gewisse Steuer, die Amerika auf jeglichen Konsum in Deutschland erhebt, weil einfach da die Gelder sowieso dorthin gehen, weil dort die großen Tech-Konzerne sitzen. Und wenn wir uns da nicht irgendwie was zurückholen in Europa, wo wir die ganze Infrastruktur ja auch bezahlen, haben wir, glaube ich, ein Thema. Und das sind schon Sachen, die mich stark beschäftigen. Manchmal würde ich mir hoffen, mich weniger beschäftigen, weil ich kann unmittelbar einfach nichts daran ändern. Mhm. Aber ich finde es extrem spannend und ich finde vor allen Dingen spannend, weil ich glaube, was viele ein bisschen übersehen ist, am Ende, und das ist immer so das Bild, was ich habe, das, was ich jeden Tag im Unternehmertum mache, wird dort halt auf großer Bühne gemacht. Und wir alle wissen, und da muss
man
auch nicht,
dass man sozusagen seinen Mitarbeitenden gefallen muss, ne? Also, dass sozusagen man von den Mitarbeitenden wieder als CEO gewählt wird.
Ja, aber ich glaube, der Unterschied ist, auch alle Entscheidungen, die kommuniziert werden, du weißt gar nicht, was hintenrum alles stattgefunden hat. Und ich glaube, wir uns zu sehr sagen, hey, das ist so die Wahrheit, die uns als Wahrheit verkauft wird. Und ich glaube, es ist aber viel, viel komplexer im Hintergrund, wo ganz viele andere Faktoren noch mit einer Rolle spielen. Und da immer auch zu überlegen, hey, was sind denn die Incentives? Woher passiert denn sowas? Wie geht sowas denn weiter? Das finde ich super spannend, weil ich glaube, ganz viele lesen Sachen, egal wo, ja, und nehmen das dann immer für bare Münze. Und ich glaube, das ist meistens halt nicht so, sondern es ist halt viel, viel komplexer und da sind nochmal ganz andere Dynamiken, die eine Rolle spielen, die es dann am Ende zu einem gewissen Ergebnis geführt haben.
Sehr spannend. Ja. Dass man als Europa mehr gemeinsam erreichen muss, sehe ich genauso, und dass wir eigentlich auch wahnsinnig viele Chancen innerhalb Europas haben, sehe ich auch so. Ich hatte am Wochenende einen Podcast gehört, das fand ich ganz spannend, der hat einfach gesagt so, hey, Europa muss einfach mal so tun, als würden alle Menschen außerhalb Europas wären morgen tot. Niemand wird uns mal was verkaufen, niemand kümmert. Und dann muss Europa sozusagen gucken, was müssen wir ändern, damit wir klarkommen, selbst wenn alle Menschen auf der Welt außerhalb Europas morgen irgendwie am Virus sterben. Und das sind sozusagen die ersten Muskeln, die Europa hinbekommen muss, zu trainieren, und das fand ich einfach sehr plastisch und einfach dargestellt, weil schon da fängt es bei den basicsten Sachen ein, von denen wir einfach abhängig sind. Und Abhängigkeit heißt natürlich auch immer, dass man unter starken Verhandlungsdruck kommt, wenn dann jemand anders sagt, ich mache da einen Keil dazwischen. Ja. Toll. Christoph, das war ein toller Podcast, hat mir sehr gefallen, bin mir sicher, ne, also da jetzt Leute auch immer noch zuhören, hat es denen auch gefallen. Insofern herzlichen Dank von den zuhörenden Menschen und von mir an dich und ganz viel Erfolg für Instafo und dass du weiterhin trotzdem auch deiner vielen Gedanken, ja, ich weiß, das ist nicht zu viel, aber dass du weiterhin so so erfolgreich bist, aber vor allen Dingen auch so schön drüber reden kannst, das war sehr interessant. Dankeschön.
Danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Ihr Lieben, euch auch, hoffe ich, und deswegen möchte ich gleich die Gelegenheit beim Schopfe nehmen und sagen, lasst uns doch ein Abo da, denn natürlich war das ein überdurchschnittlich nettes Gespräch, aber wir haben regelmäßig so tolle Gespräche wie mit dem Christoph heute, und dann verpasst uns in Zukunft keine weitere Folge mehr. Die kommt nämlich einmal die Woche am Montag raus, und wenn du da einschaltest, dann freust nicht nur du dich, sondern vor allen Dingen auch ich, mein Team und meine Gäste. Bis dann, komm gut durch deine Woche und ganz liebe digitale Grüße von
Christoph, und danke auch an Vodafone. Ich bin Vodafone-Kunde übrigens.
Hey, Schnitttechnik, das müssen wir unbedingt unserem Ansprechpartner bei Vodafone schicken. Ja, sehr gut. Freuen wir uns natürlich sehr, und wir natürlich auch. Insofern, ja, kommt gut durch die Woche von Christoph und von Christoph.
Ciao, ciao.
Tschüss.